Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien. Das Medienmagazin. Und hier sind eure Gastgeber. Daniel Fiene.
Hallo, guten Abend.
Und Herr Pähler.
Hallo.
Die erste Meinung.
Die erste Meinung, die kommt heute von unserem Kollegen Dennis Horn. Er kommentiert die Medienaufreger zwischen den Jahren. Da hätten wir einmal den Fall Umweltsau. Der WDR hat das Kinderchorlied Meine Oma ist eine alte Umweltsau nach Kritik gelöscht. Das Problem, vor allem kam die Kritik aus einer rechtspopulistischen Ecke. Als ein freier WDR-Mitarbeiter die Aufregung provokant kommentierte, distanzierte sich der WDR von seinem freien Mitarbeiter. Kritik an WDR-Intendant Tom Buro für den Umgang mit freien Mitarbeitern wurde laut. Aber das war noch nicht alles. An Silvester hat der Journalist Richard Gutjahr noch bekannt gegeben, dass er nicht mehr für den Bayerischen Rundfunk arbeitet und kritisiert, dass er in den letzten Jahren als freier Journalist nur mangelhafte Unterstützung von seinem Auftraggeber bekommen hat, als er und seine Familie aufgrund seiner Arbeit aus dem Netz heftigst angefeindet und bedroht wurden. Dennis Horn twitterte hierzu, Zitat, wie toll dieser kurze Moment vor 5 Tagen war, mit diesem kleinen Funken Hoffnung, die Zeit zwischen den Jahren könne nach Weihnachten die richtige besinnliche werden. Wenn die Entscheider des öffentlich-rechtlichen Rundfunks nicht schleunigst die Dynamiken im digitalen Raum und die Wucht des digitalen Wandels verstehen, bekommen wir mehr als ernsthafte Probleme. Die vergangenen Tage haben gezeigt, dass da noch ein weiter Weg zu gehen ist. Die Geschichte von Gutjahr zeigt außerdem noch einmal, warum freie Mitarbeiter des öffentlich-rechtlichen Rundfunks zu Recht sensibel sind, wenn sie, wie in den vergangenen Tagen im Fall Umweltsau, ihr freien Status noch einmal extra betont wird, egal aus welchem Grund.
Die zweite Meinung.
Die zweite Meinung. Die kommt heute von Hajo Schumacher. Der Publizist ist heute zu Gast im Medienjahresrück- und Ausblick. Wir haben das Gespräch mit ihm kurz vor Heiligabend aufgezeichnet und auch schon dort über das gesprochen, was wir zwischen den Jahren beobachten konnten. Hört heute in dieser Ausgabe von Eine Stunde was mit Medien ein Plädoyer gegen die Hyperhysterisierung.
Deutschlandfunk Nova.
Willkommen zum Jahresrück und auch ein bisschen Ausblick oder eine Mischung aus beidem. Machen nicht nur wir, machen wir gemeinsam mit Hajo Schumacher. Wie immer eigentlich.
Herzlich willkommen.
Es ist mir Ehre und Auftrag zugleich. Ich glaube zum 122. Mal mit euch gemeinsam das Jahr durchzukauen. Und es war nie so kuschelig wie heute, weil ihr beide euch ein Mikrofon teilt. Das heißt, für alles, was die Zuhörer jetzt hören, müssen sie sich vorstellen, wie eure Wangen
ja
so richtig so wie so ein Korb voller Hundewelpen so ganz dicht aneinander.
Es wird auch schon ein bisschen warm, also durch die körperliche Nähe, ist ganz ungewohnt.
Gerade extra nochmal die Stühle getauscht, ja, dass ich auf dem höheren Stuhl sitze und auf dem niedrigeren Stuhl.
Das soll das denn hierarchischer sozusagen Ring sein, wie absolut wir durch diese Sendung gehen? Wahrscheinlich.
Sag's doch, Daniel.
Endlich mal auf Augenhöhe.
Endlich mal auf Augenhöhe. Das ist auch ganz gut, Stichwort Augenhöhe, dass wir zu Herrn Schumacher ein bisschen Distanz haben.
Ja.
Das ist auch, glaube ich,
eine Armlänge. Tatsächlich.
Eine Armlänge. Anderthalb Armlänge.
Vorsicht, wenn ich das jetzt fotografiert hätte, dann hätten wir schon einen Skandal.
Stichwort Smartphone. Ich glaube, es ist das erste Jahr, dass er auch mit Smartphone hier ist, weil er vorher nie eins besessen hat.
Ja.
Oder immer so getan hat.
Beziehungsweise, ich hatte eins, was aber nicht mehr abgedatet wurde. Ein Galaxy 4S Mini, was ich aus so einer Recyclingfirma gekauft habe für kleines Geld, um dann zu erfahren, dass alles keine App mehr drauf läuft, weil die alle nicht mehr abgedatet werden. Und dann habe ich festgestellt, und das war für mich das Medienereignis 2019, ich muss mich modernisieren. Guck mir die so
ja, wir wollen natürlich wissen,
was der Auslöser ist. Letztendlich war es, glaube ich, eine Diskussion mit meinem 14-jährigen Sohn, der allen Ernstes mir erklären wollte, warum Text, also das geschriebene Wort, mein täglich Brot, so die Vinylschallplatte der Medienzukunft ist. Ja, so junge Menschen wie ihr, ich weiß nicht, ob ihr das bestätigen könnt, aber so lesen ist wahnsinnig anstrengend. Das erfordert Konzentration, Fokus, man kann nebenbei nichts machen. Schrecklich.
Und das zeigen auch, wenn man mal in die ARD-ZDF-Online-Studie reinschaut, ist es ja auch tatsächlich so, dass der Medienkonsum das eigentlich Hören und Sehen zugelegt hat. Ungefähr, weiß nicht, 35 Minuten, glaube ich, hören, 40 Minuten sehen. Und das Lesen ist bei 30 Minuten geblieben, im Durchschnitt am Tag.
Ist nicht in diesem Jahr zum ersten Mal auch das Hören genauso viel wie das Sehen?
Oder war das schon letztes Jahr?
Das war vor 2 Jahren,
Herr. Ach, ist egal. Nein, aber zum Beispiel, ich bin ja dann und wann auch noch in diesem sehr altmodischen Metier des Bücherschreibens unterwegs. Und die Verlage dachten immer, oh, das E-Book und so, das macht die Preise kaputt. Nein, was wirklich alles kaputt macht, ist Netflix. Früher hatten die Leute ein Krimi mit im Bett, heute haben sie halt eine Serie auf dem Tablet. Und das ist ja, wie wir alle wissen, auch nicht so unsexy. So, das heißt, geschriebenes Wort, das ist toll, aber vielleicht für die nächsten 20 Jahre keine dauerhafte Erlösquelle. Insofern habe ich mich nicht radikal, aber doch so langsam modernisiert und meinen Schreibtisch mit Mikrofonen ausgerüstet und einem Ringlicht. Ich kann jetzt so ein Senioren-Rezo machen.
Ah, schon auf TikTok?
Ja, wobei, wisst ihr eigentlich, was China da so mitliest oder wofür TikTok eigentlich gut ist? Das heißt, da wird irgendwann irgendwelche Gesichtserkennungssoftware mit optimiert, indem die App lesen kann, wie die Benutzer sich verhalten, wie sie gucken.
Okay, aber das klingt jetzt für mich schon, also ich glaube, es gibt viele kritische Punkte, die wir in diesem Jahr zu TikTok gehört haben, auch intensiver darüber debattiert haben, aber dass da jetzt auch irgendwelche aus Gesichtszügen irgendwelche Algorithmen trainiert werden, das klingt jetzt aber schon sehr nach Verschwörungstheorie, oder?
Entschuldigung, war das dieses Jahr die App, mit der man sich älter machen könnte? War das nicht aus einer russischen Quelle und war die nicht auch dazu, im Wesentlichen darauf trainiert, irgendwelche Daten abzufischen?
Auch ich glaube,
da hat sich doch konnte sich doch jeder älter, jünger oder sonst wie so. Also es war letztendlich so eine Bildveränderungssoftware. Und da kam doch auch raus, die in Wirklichkeit war die Idee davon, trainiere eine Maschine.
Ich glaube auch, Daniel, dass bei dir so ein bisschen Hoffnung mitschwingt. Also du möchtest, dass das lieber eine Verschwörungstheorie ist als Realität. Ich bin mittlerweile an dem Punkt, dass man denkt, man hält es auf jeden Fall für genauso möglich, dass es wahr ist, wie dass es eine Verschwörungstheorie ist. Wenn nicht, vielleicht sogar ein bisschen mehr möglich, dass es wahr ist.
Ja, das stimmt wahrscheinlich, ja. Wir haben heute für den Jahresrückblick und Ausblick, weil wir uns ja genauso zwischen den Jahren befinden, einmal überlegt, wie wir das am besten machen.
Genau, wir haben wie immer überlegt, wir machen es möglichst einfach für uns und verlagern einen Großteil quasi der intellektuellen Leistung dieses Jahresrückblicks auf unseren Gast.
Das ist neu.
Und weil wir ja nicht wussten, dass das Smartphone jetzt da ist, haben wir eigentlich alles auf analog ausgelegt. Ja. Also,
um mich zu brüskieren.
Nee, also es sollen Gesprächsanreize sein. Also es ist so ein bisschen wie eine Losbude aus einer Glashütte.
Man muss dazu sagen, es ist eine Hans-Jochen-Vogel- Gedächtnis-Klarsichthülle.
Ja,
und zwar das Modell trüb.
Ja, das Modell oben Seite offen.
Genau. Und ich würde mal sagen, in wochenlanger Kleinarbeit sind da zusammengefaltete Zettel drin. Mhm. Sieht ein bisschen aus wie Lose.
Genau, wir haben Themen aufgeschrieben. Wir konnten uns nicht entscheiden, über welche Themen sprechen wir als erstes. Machen wir Medienköpfe, das ist so beliebig.
Lass
uns einfach mal hier entscheiden. Genau. Das sind ein Blick bei uns ins Archiv, ins Themenarchiv und auch was die einige Social-Media-Nutzer uns heute empfohlen haben.
Jetzt gucken wir mal, wessen Handschrift.
Das ist meine Handschrift.
Die Medien und der Brexit.
Oh.
Skepsis, wenn Medien immer negativ über Boris Johnson berichten. Wer ist denn da skeptisch?
Naja, also was man ja tatsächlich wahrnimmt, ist ja immer so ein bisschen so die Haltung, wenn so viel negativ über einzelne Personen berichtet wird, also über Donald Trump und Boris Johnson. Sehr, sehr viele sagen dann so, meine Güte, was der sich da immer leistet. Aber es gibt auch einen Teil in der Bevölkerung, die auf einmal sagen, ist das nicht eine, verschwören sich die Medien da nicht gegen einen?
Ist diese Theorie schon auf Annegret Kramp-Karrenbauer angewendet worden?
Das ist eine Frage.
Also versteckt sich hinter dieser Frau womöglich noch ein politisches Kraftzentrum, von dem wir alle nicht wissen?
Ja,
das glaube ich ist in der Tat eine Verschwörungstheorie.
Also die Medien und der Brexit, das ist ein Thema und dann steht da drunter Skepsis, wenn Medien immer negativ berichten. Mhm. Das ist in der Tat, da fällt mir was anderes. Ich habe mir auch Gedanken gemacht, was mich an diesem Jahr besonders genervt hat. Und ich schätze ihn wirklich sehr, zumal ich mit ihm zusammen auf der Journalistenschule war. Marc Pitzke ist Korrespondent für Spiegel Online in den USA. Und er ist ein wirklich fleißiger Kollege und ein kundiger Kollege, aber er schafft es nicht nur in diesem Jahr, sondern eigentlich seit allen Jahren immer wieder jede Geschichte so anfangen zu lassen, so Trump kurz vor dem Aus, Impeachment, dieses, jenes, noch was. Und es gibt inzwischen sowas wie ein Pitzke-Gesetz, das lautet, solange in seinen Geschichten steht, dass Trump kurz vor dem Aus ist, wird er garantiert weitermachen. Und das war mit Boris Johnson so ein bisschen ähnlich. Mhm. Alle haben ihn als den schlecht frisierten Wirrkopf bezeichnet. Und in Wirklichkeit muss man mal sagen, dass der eine politische Meisterleistung hingelegt hat. Er hat in aller Coolness abgewartet, bis sich Frau May selbst zerlegt hat, um dann mit einem historisch klaren Wahlergebnis sein Land aus dem Brexit zu führen. Und in Deutschland herrschte ja immer so eine Stimmung, ach, eigentlich wollen die Briten den Brexit überhaupt nicht und die haben sich da nur verwählt bei dem Referendum vor 3,5 Jahren. Diese Wahl im Dezember hat gezeigt, oh, es scheint einen relativ klaren Auftrag der Briten zu geben. Boris, hau uns da jetzt raus. Wir haben die Schnauze voll. Und dieses Gefühl für Timing, so kriege ich die Wahl noch vor Weihnachten in dem alten Jahr, ganz wichtig so als symbolisch, so ah, weg damit. Kurzer, harter Wahlkampf. Er hatte natürlich auch das große Glück eines sehr egalen Gegners. Aber das war schon ganz schön gut, was der Johnson da hingelegt hat. Muss man einfach mal sagen.
Wieso fällt es denn eigentlich, ich sag mal, uns Medienschaffenden, ich schließe uns mal mit ein, so schwer, das so objektiv auch anzuerkennen? Also vielleicht auch im Vorfeld schon. Jetzt im Nachhinein kann man ja immer sagen, okay, der Erfolg gibt ihm recht.
Es gibt schon auch so ein Mainstream, Boris Johnson doof zu finden, so wie man Donald Trump auch doof findet. Ich fand den Spiegeltitel Anfang Dezember ganz interessant, wo Donald Trump wie King Kong an so einem Wolkenkratzer hing, gezeichnet. Und die Titelgeschichte lautete so ungefähr, der darf sich alles erlauben und kommt aber auch mit jedem Mist durch. Und das war zum ersten Mal so ein Trend, so fast ein bisschen wie früher bei Helmut Kohl. Wir können ihn zwar nicht leiden, aber müssen leider anerkennen, dass er das, was Politiker sollen, nämlich sich durchsetzen, also Macht zeigen, dann doch ganz gut hinkriegt. Und das ist auch wieder, da kann man das Pitzke-Gesetz tatsächlich auch wieder anwenden. Wir haben in den letzten Wochen eine Impeachment-Geschichte nach der anderen gelesen, wo immer ganz künstlich so eine Spannung aufgehört. So, jetzt ist er reif und die Beweise sind erdrückend. Und ganz ehrlich, wir wissen alle, dass Donald Trump dieses Impeachment mit hoher, hoher Wahrscheinlichkeit überleben
Einige
wird.
Einige sehen ja schon die dritte Amtszeit kommen.
So, genau, weil er wie Putin sich irgendein Trick überlegt, warum er nach 2 Terms noch einen dritten dranhängt.
Also so eine Variante wäre, Präsidenten, die nie ihre Steuerpapiere offenlegen, die dürfen eine dritte Amtszeit machen.
Ja, genau. Das,
um noch eine zweite Chance zu bekommen.
Ja, genau. Ja.
Aber wir erleben sowohl bei Boris Johnson als auch bei Donald Trump eine gewisse Verwahrlosung des politischen Journalismus, weil letztendlich beschreiben wir immer nur so ästhetische Geschichten. Greta und die Bahn war auch so ein Ding. Ja? Es wird ein Klimagipfel in Spanien historisch verbockt. Es kommt nichts raus dabei. Politisch echt eine Katastrophe. Und wir reden uns die Köpfe darüber heiß, ob das arme Mädchen da jetzt auf dem Boden und dann noch die Verschwörung, oh, sie hatte doch eigentlich eine Erster-Klasse-Fahrkarte und das hat die doch nur gemacht für. Wo ich mir immer denke, come on Leute, ich denke, Klimawandel ist das Wichtigste, was wir haben und wir reden über diese Pille-Palle.
Ja. So, und haben wir Klimawandel auch noch in unserer Seite oben?
Nein, offen? Das hatten wir letztes Mal schon.
Greta ist da auch noch irgendwo
mit. Ja. Greta muss mit rein.
Wollen wir die mal eben...
Greta ist mit drin. Gucken wir mal. Willst du jetzt ziehen, Herr Perler?
Soll ich ziehen?
Ja, los.
Das ist...
Ja, los, finde ich schön. Das sind auch Nieten dabei?
Ja. Ich hoffe.
Ja. Okay.
Ich hoffe, dass ich jetzt was habe, wo nichts draufsteht.
Ach so, das Podcast-Schiff.
Oh. So, oh, was Langes.
Wenn Promis zum Medium werden. Joko, Eckart von Hirschhausen, Daniela Katzenberger, Johann Lafer, Barbara.
Das hatten wir...
Das ist schon von ganz Anfang 2019. Januar, genau.
Das ist recycelt.
Das ist ziemlich recycelt, ja.
Was soll man dazu sagen, wenn Promis zum Medium also werden? Können sie machen.
Wenn die eigene Zeitschrift haben, wenn sie eigenen Radiosender haben.
Ich meine, man sieht ja auch einiges überlebt sich. Ich meine, Jokos Magazin ist auch schon wieder abmoderiert.
Ich wollte gerade sagen.
Gibt es noch? Letzte Ausgabe schon gelaufen?
Ich habe mir das... Ich kaufe mir solche Sachen immer. Ja. Ich bin das, der dafür die Auflage sorgt und guckt mir das dann immer so professionell an und halte es dann auch meinen Söhnen unter die Nase, Klammer auf 14,25 und tja,
die ja printaffin sind, haben wir schon gelernt.
Das Interessante war Boateng, gibt es das noch? Boa? Das war ja nichts anderes als ein Verkaufskatalog, weil da war auf jeder Seite einfach hing irgendeine Marketinggeschichte mit dran. Wobei das funktionierte bei meinem kleinen Sohn ganz gut, als er noch auf Marken war, aber das ist ein Jahr her.
Wobei ich mich frage, habe ich noch die letzten Tage gedacht, ob man nicht auch so ein politisches Magazin für junge Menschen mit, ich weiß nicht, also was man Kevin. Mesut nennen könnte.
Kevin. Also, ja, oder Mesut, genau. Ja, ne? Ja, mit extra Uiguren-Teil.
Genau. Zum Rausnehmen.
Ja, genau.
Zum Rausnehmen und weitergeben ja, an türkische Präsidenten. Naja, egal.
Ich ziehe mal schon mal weiter den nächsten
Zettel. Wobei, schon, ne? Das fand ich, da müssen wir mal ganz kurz, ein klares Wort für Mesut Özil ergreifen. Man weiß ja, wie unfassbar mächtig auch chinesische Sponsoren auch inzwischen beim Fußball sind. Es braucht schon, ja, das ist bei Mesut Özil immer so eine Frage. Entweder richtig viel Mut oder eine gehörige Portion Irrsinn, um Peking zu kritisieren. Mhm. Weil ich meine, diese ganze Uiguren-Geschichte, wenn es denn tatsächlich so ist, wie China Cables relativ überzeugend darlegt, dass 1 Million Menschen in Umerziehungs-, also sagen wir mal so, in pädagogischen Einrichtungen gehalten werden, um da unter menschenrechtlich sehr bedenklichen Umständen verwahrt, umerzogen, vielleicht auch misshandelt zu werden, dann ist das ein ziemlicher Vorgang. Und wenn ich mir überlege, über was für ein Quatsch wir uns manchmal aufregen, ich will jetzt nicht mit den Deutschen und ihrer Vergangenheit ankommen, aber die Tatsache, dass VW ganz offenbar mit Teilen dieser Haltungsindustrie zusammenarbeitet, das Schweigen unserer Bundesregierung, das ist schon ganz schön derbe, wie da vor Peking gekuscht wird. Und wenn dann der kleine Mesut aufsteht und sagt, hey, meine muslimischen Brüder und Schwestern werden da aber ganz schön mies behandelt. Ich finde das mutig. Mhm. Wobei dann immer, wo wir gerade bei Verschwörungstheorien sind, da denkt man immer, oh, hat ihm irgendein Mullah das jetzt gesagt? Muss er das jetzt so? Weiß ich nicht. Trotzdem, das war mutig und okay.
Ich zieh mal jetzt auch mal eine
Kerze. Ja, mach das gern.
Ich fand uns Journalisten da übrigens auch nicht besonders elegant, was dieses ganze Uiguren-Thema angeht.
Das war ja, als das dann, ach dann die Veröffentlichung nochmal da war, das war ja so eine, gefühlt nach 2 Stunden schon wieder
das weg. Puppte so einmal auf und dann war es wieder weg.
Ah. Ja. Woran lag das?
Tja, also ich glaube erstens mal eine muslimische Minderheit, das sehen wir an den Rohingya in Myanmar, hat einfach jetzt nicht so ein Greta Charme Schutzreflexauslöser. Es ist China, es ist weit weg, kann sich keiner was drunter vorstellen. Es gibt auch keine Bilder. Ich glaube, es ist ganz wichtig, wenn du jetzt irgendwelche Dokumente hättest, wie Menschen, ich weiß nicht, was ausgepeitscht oder sonst was.
Oder Eisbären auf schmelzenden Schollen.
Oder so, einfach ein Symbolbild. Da sind wir schon wieder, ne? Text ist tot.
Ja, Text ist tot. Deswegen sind wir jetzt bei Audio.
Ja, tatsächlich. Warum jeder Promi einen Podcast startet?
Also wenn es mit der eigenen Zeitschrift nicht klappt, so wie bei mir, startet man natürlich einen Podcast. Daniel weiß, wovon ich spreche.
Ja. Erzählst du nochmal, weil das haben wir letzte Woche in Was mit Medien gehört.
Was denn? Das mit dem Podcast?
Ja, du hast ja auch einen eigenen Podcast gemacht. Ich da, ehrlich, wenn ich ganz ehrlich bin, dachte ich,
Hajo
Schumacher
gerade
ist die einzige Person, die einzige... Da darf man Promi sagen? Nee.
Unbedingt. Ne? Also, ich möchte C-Promi.
F-Promi.
F-Promi.
Der noch besser. Tatsächlich es standgehalten hat und keinen Podcast gestartet hat. Und dann erfahre ich jetzt gerade, dass er einen Podcast gestartet hat mit 20.000 Hörern.
Abonnenten. In guter Verfassung. Wir haben alle 146 Artikel des Grundgesetzes durchgearbeitet mit Verfassungsexperten. Sogar Philipp Amthor hat mitgemacht. Der ist ja gelernter Staatsrechtler. Mhm. Und das war total lehrreich. Ich habe null Geld verdient. Es hat irre viel Zeit gekostet und irre viel Spaß gemacht. Mhm. Also ich weiß, was Charity ist. Das habe ich 2019 kapiert. Kann man mit Podcasts Geld verdienen? Wenn man jetzt nicht gerade Böhmermann und genau, wenn man jetzt nicht gerade Böhmermann und Schulz ist, man soll ja damit sogar elektrobetriebene Schiffe auf der Spree finanzieren können, wo deutlich überbezahlte Journalisten Zeug machen.
Habe ich dann einen super Vergleich in diesem Jahr tatsächlich auch gehört. Und zwar von Seth Godin, so ein Interneterklärer aus den USA, quasi so ein Sascha Lobo ohne Iro.
Ja.
Und der hat das verglichen, auch beim Thema Geld verdienen mit dem Podcasten, dass Podcasten eigentlich sowas ist wie Bücher veröffentlichen. Und zwar die ganze in der Buchwelt, wer verdient das Geld? Das sind nur wenige, die richtig von ihren Büchern leben können. Und wer veröffentlicht Bücher? Nicht, weil es ein Thema groß nachgefragt ist, sondern weil jemand was zu sagen hat. Und ich finde, also bei diesem Vergleich, da gibt es echt so viele.
Und du meinst, der Geldverdien-Aspekt ist gar nicht so wichtig.
Also nur ein Bruchteil verdient richtig gut mit Podcasting und kann dann auch vielleicht richtig von leben.
Ein Betreiber eines sehr erfolgreichen Fußball-Podcasts berichtete mir, dass sie mal so aus Spaß in ihrem Bundesliga-Podcast irgendwie eine Viertelstunde lang irgendwie über eine Matratzenfirma rumgejuckst haben. Und zwar nicht mal auf hohem Niveau. Und diese Matratzenfirma war Presenter oder Sponsor dieses Podcasts. Und hinterher hatten sie richtig Schiss, dass die sauer sind. Und die Matratzenfirma hat gefeiert, dass sie immer wieder genannt wurden, egal in welchem Zusammenhang. Okay, wenn das die Werbung der Zukunft ist, sich über Sponsoren lustig zu machen, dann sehe ich Chancen.
Wollen wir nochmal ganz kurz von Matratzen zum Grundgesetz kommen? Gibt es denn was?
Tolle Überleitung.
Was man, also wenn man das, ich habe das noch nie, doch irgendwann schon mal, aber schon lange nicht mehr komplett durchgearbeitet. Wenn man es ins Jahr 2020 mal so ein bisschen vorausguckt, was man da noch reinschreiben sollte, weil das irgendwie doch fehlt?
Ins Grundgesetz? Mhm. Ich glaube, die ganze digitale Entwicklung findet im Grundgesetz nicht statt.
Jetzt kommt auch der Medienstaatsvertrag.
Jetzt kommt der Medienstaatsvertrag, der fängt zumindest schon mal an mit so Begriffen wie Intermediäre oder so ganz neue Standards der Unverständlichkeit zu setzen.
Also gemeint sind so Google, Facebook und Co.
Ich meine, die Welt hat sich in den letzten Jahren schon deutlich verändert, was so Machtverhältnisse angeht. Und nur mal angenommen, Christopher Lauer hat recht mit seinem Hinweis darauf, dass die Online-Wahlmaschine der SPD relativ einfach theoretisch zu manipulieren hätte sein können. Waren das Konjunktive genug?
Ich glaube schon. Mehr als auf jeden Fall als mit den China-Sachen vorhin.
Wir sehen einfach, dass es so unfassbar viele rechtliche Grauzonen gibt. Ich habe jetzt gerade für meine Netzentdecker-Kolumnen mal wieder so ein Stück über Tracker gemacht. In der Süddeutschen war irgendwann Mitte Dezember ein großes Stück über, wie eine Person, ohne dass sie davon weiß, einfach von morgens bis abends ausgeforscht wird und so. Das Grundgesetz soll das Individuum vor dem großen Ganzen schützen. Digital werden wir einfach gerade gar nicht geschützt. Und es ist so ein bisschen, erinnert mich das so an Big Tobacco oder Big Pharma oder Big Oil damals mit Rockefeller. Wenn du so Monopolisten hast, die weltweit operieren, die werden natürlich alles versuchen, dieses Monopol so lange wie möglich zu melken. Ich bin mir sicher, dass zwischen Mark Zuckerberg und Jeff Bezos so eine Battle abgeht. So, wer hat mehr Milliarden? Wer hat mehr Konsumenten? Wer hat mehr dieses? Das ist halt so ein klassischer...
Wer hat mehr Tageszeitung gekauft?
Wer hat mehr Tageszeitung gekauft? Und ich meine, guck mal, wie lange hat uns die Zigarettenindustrie mit irgendwelchen gefakten Studien, gekauften Wissenschaftlern... Klammer auf, Glyphosat, Klammer zu. Also man kennt dieses Verhalten. Und wenn jetzt die Googles und Facebooks irgendwelche Lehrstühle kaufen, um nachzuweisen, dass alles total super ist, dann ist höchste Alarmstufe. Und es gibt keine oder wenige gesetzliche Richtlinien, Elektrozäune, die sie einhegen. Und da ist Brüssel deutlich weiter als Berlin, muss man mal sagen. Brauchen wir ein Digitalministerium 2020? Was sagt ihr jungen Menschen?
Also 2020, ich denke schon. Ich glaube, das wird es geben. Also mit Ablauf der Legislatur, sei es, ob sie, wann auch immer sie zu Ende gehen möge, also mit einer neuen Regierungsbildung, glaube ich, wird es im Kabinett ein Digitalministerium geben. Das ist, ich finde immer, diese organisatorisch-institutionelle Verankerung von Themen ist so auf jeden Fall mal so ein Fingerzeig in die Richtung, dass man deutlich machen will, man hat es erkannt, dass es wichtig ist. Mehr ist es vielleicht erstmal nicht. Aber ich glaube, das wird es geben, wenn es nur Symbolik ist.
Echt?
Ja, ich glaube schon. Okay. Das Heimatministerium wird es vielleicht dann nicht mehr geben.
Doch, Heimat finde ich wichtig.
Ja,
Heimat und digital hängt doch irgendwie zusammen.
Kajo zieht ein neues also, Thema.
Juan Moreno, Journalist des Jahres, steht hier so.
Ja, ja, dann nehmen wir den nächsten Zettel.
Der ist doch super. Winken wir mal so durch.
Okay.
Ja. Haben wir eigentlich, ich stelle jetzt mal eine ganz blöde Frage, altersbedingt, haben wir letztes Jahr über Relotius geredet?
Ja.
Okay, das knicken
also,
wir.
Fakt war folgender, wir haben nicht über Relotius geredet. Weil an dem Abend oder einen Tag bevor unsere Sendung ausgestrahlt wurde, weil das ist eine der Jahresrückblick ist immer einer, wie auch diese, eine der wenigen Sendungen, die aufgezeichnet sind, ist das rausgeploppt. Und dann haben wir unseren Jahresrückblick um eine Woche verschoben und haben noch eine aktuelle Sendung und Stefan Niggemeier ist quasi so, hat innerhalb von einer Stunde zugesagt, reinzukommen. Das heißt, dann haben wir es mit jemandem fundiert besprochen und konnten unseren Jahresrückblick dann eine Woche später machen.
Wir haben das, glaube ich, aber auch eingeordnet für die Hörer, dass sie nicht denken, mein Gott, jetzt ist der Relotius-Skandal da und der Schumacher, der redet kein Wort darüber.
Also wir haben aber de facto nicht über Relotius im Jahresrückblick geredet.
Wir hätten jetzt nochmal die Mühe dazu.
Ja, jetzt hätten wir nochmal die Mühe. Ist irgendwas geblieben?
Außer, dass Moreno wahrscheinlich jetzt sämtliche Preise gewinnen wird.
So wie Relotius früher.
1000 Zeilen Lügen.
Ja.
Das Buch bleibt. Ja, und ich fand diese, dass sich Relotius ja nie geäußert hat, außer in einem ganz bestimmten Moment, kurz bevor Moreno ja ein paar Interviews gegeben hat und er dann so unter Zugzwang gesetzt wurde. Also ich fand diese Kommunikationsstrategie ultra spannend vor einigen Wochen. Ich glaube, im Oktober war das.
Als er das Zeitinterview gegeben hat.
Ah ja, genau. Mhm. Und auch wo das, was heißt Interview? Die hat einfach nur ein Statement gegeben, kritische Nachfrage.
Und Christian Scherz von der Kette gelassen.
Und kritische Nachfrage war nicht erlaubt. So.
Ja.
Da gibt es ja nicht wenige, die sagen, da hat sich eigentlich die Zeit auch keinen Gefallen mitgetan. So. Aber ich weiß es nicht. Also was bleibt hängen?
Ich glaube, am Spiegel ist nach einem Jahr relativ wenig hängen geblieben.
Das glaube ich auch.
Ich habe tatsächlich mir die Mühe gemacht, diesen Bericht dieser Untersuchungskommission, der Ferle-Kommission, wie ich sie einfach der Einfachheit halber mal nenne, durchzulesen. Den fand ich okay. Er hätte noch ein bisschen härter sein können. Ich finde, Steffen Klussmann hat sich als Chefredakteur des Spiegel in wirklich schwierigen Zeiten ganz okay verhalten.
Und ich meine, er hat natürlich den Bonus, dass er erst ganz frisch Chefredakteur war.
Großes Glück,
und
ne?
Und wenn er schon länger im Amt gewesen wäre, wäre das, glaube ich, auch schwieriger für ihn geworden.
Ja, aber ich habe das Gefühl, so Relotius, es kommt einem schon wieder vor, wie aus der Zeit des Schwarz-Weiß-Fernsehens. Mhm. Das ist so lange her. Wobei ich diesen Kulturwandel nirgendwo beobachten kann. Weil das, was ich an Relotius ja das Problematischste fand, war dieses Journalismus nach den dramaturgischen Regeln der Serie, des Films, des Dramas zu konstruieren. Wo es immer den Guten, immer den Bösen, immer den Höhepunkt, immer den Wendepunkt, letztendlich journalistische Texte, Reportagen als so eine Art Drehbücher, ein bisschen ausgeschmückter. Ne? Und dann kommt immer die Musik im richtigen Moment und die Sonne geht auf und unter im richtigen Moment. Das heißt, wir dengeln uns die Wirklichkeit schon ganz häufig in hollywoodeske Kategorien zusammen, weil wir das halt so gewohnt sind. Und das ist das, was, und jetzt schlagen wir einen großen Bogen zu Donald Trump, das ist das, was Donald Trump und auch Boris Johnson wahnsinnig gut kapiert haben, politisches Storytelling. Donald Trump ist völlig wurscht, was er heute oder morgen erzählt, aber er hat mit seinen Tweets eine Art von Kommunikationsstrategie geschaffen, die ich hochspannend finde, permanente Alarm. Immer ist irgendwas los. Jeder Tag ist eine abgeschlossene Serienfolge. Ja, und was juckt es mich, was ich heute erzähle? Ich weiß genau, dass es morgen und übermorgen erst recht sowas von vergessen ist.
Und die nächste Staffel der Serie wird ja wahrscheinlich dann ab Herbst beschlossen werden?
Nein. Wir haben jetzt erst nochmal die Impeachment-Staffel. Mhm. Ja, das würde ich als eine abgeschlossene Staffel betrachten. So okay. sechs bis acht Folgen.
Ja. Könntest du das House of Cards enden nehmen?
Mal gucken. Und das Impeachment passt natürlich wunderbar in das gesamte Trump'sche Storytelling rein, weil es zwingt die Republikaner hinter ihn. Es macht wieder so, ich allein gegen das Establishment. Letztendlich wird die Hillary-Geschichte nochmal nacherzählt. Diese ganzen blasierten Heinis von der Ost- und Westküste, die wollen doch einfach nur mich, den Mann des Volkes, kleinkriegen. Insofern ist Impeachment, sind schon mal 3% für Trump. Und die wirklich spannende Geschichte, und da wir werden mit diesem ganzen Impeachment-Quatsch wieder echt abgelenkt, weil die wirklich spannende Geschichte ist doch, wenn Cambridge Analytica und alles das, was damit zu tun hatte, plus Robert Mercer, plus Steve Bannon dahinter und, wenn die damit die Wahl gewonnen haben, werden sie alles daran setzen, mit einer ähnlichen, natürlich noch verfeinerten Strategie, 4 Jahre später genau dasselbe zu machen, nämlich Micro-Targeting mit Dark Ads über Facebook, wo kein Mensch 3 Stunden später noch weiß, was ist den Leuten zugespielt worden. Also es gibt überhaupt keine Beleglage. Und wenn man so drauf ist wie Trump, dann werden die natürlich nichts anderes machen, als zu überlegen, wie kriegen wir Leute mit den Mitteln von Social Media umgedreht. Und da sollten die Journalisten hingucken und sich nicht immer von diesem Oberflächenkram begeistern lassen.
Ziehen wir noch einen Zettel?
Ja,
unbedingt.
Herr Perler.
Einer ist schon rausgefallen?
Ja, den rausgefallenen, den halte ich als Joker.
Okay. Was steht denn auf diesem hier? Die Medien und das Ende der GroKo.
Das war ein Vorschlag von dir.
Oh ja. Vielleicht ist das auch so ein bisschen ein Wunsch in die Zukunft, extrapoliert, keine Ahnung.
Naja, oder ich habe eher dieses so verstanden, dass man ja immer das Gefühl hatte, dass sich so der Hauptstadtjournalismus oder so, dass die den fast herbeigeschrieben haben.
Und da sind wir so ein bisschen, auch bei Trump und Brexit, dieses Phänomen, einen relativ normalen politischen Vorgang. Okay, bei der SPD ist es inzwischen wirklich normal, sich jedes Jahr einen neuen Vorsitz zu wählen. Kennen wir, nichts Neues. Mhm. Und das aber hoch zu jatzen zum absoluten D-Day für alles. Es gibt ja Regeln, die haben ja in dem großen Koalitionsvertrag von vor 2 Jahren, haben die ja diese Revisionsklausel drin. Also nach 2 Jahren legen wir uns die Karten und dann gucken wir mal. Ja, und dann kann man nochmal Nachforderungen stellen, nachjustieren. Dafür gibt es dann eine Koalitionsrunde. Da redet man dann drüber und dann trifft man eine Entscheidung und dann regiert man weiter. Das ist so eigentlich der normale Vorgang. Aber diese Dramaversessenheit, so jeder Furz ist ein Endspiel, sehen wir da natürlich auch. Und das Publikum wundert sich dann, ey, guck mal, ja, letzte Woche, gestern haben sie noch geschrieben, das Ende ist nah und jetzt ist es wieder nicht nah. Und das passt, Überleitung, sehr gut zu dem Zettelchen, das ich hier gerade noch gezogen habe.
Das nicht war der andere Medien. Zettel, ich kann das hier von der Rückseite.
Digital News Report, jeder Vierte meidet Nachrichten.
Ja. Ja.
Das finde ich total spannend.
Der Fehler ist übrigens bei uns dreien gerade nicht im Raum.
Aber ich verstehe total, was dahinter steckt. Rolf Dobelli, der ja wirklich ein ganz Schlauer ist, der, ich glaube, Neue Zürcher oder, also in irgendeiner Zeitung jedenfalls, schreibt er eine regelmäßige Kolumne, die Kunst des klaren Denkens, war mal eine ganze Weile. Und jetzt hat er sich um dieses ganze News-Detox-Thema gekümmert. Also was macht das eigentlich mit mir, wenn ich am besten auf meinem Smartphone viertelstündlich die neuesten Hysterien aus aller Welt mitkriege, die ja interessanterweise ganz häufig gar keine Nachrichten sind, im Sinne von da ist was passiert, sondern kalkulierte Stinkbomben. Also ein Trump-Tweet ist ja keine richtige, echte Nachricht, weil was passiert ist, sondern es ist die Inszenierung einer Nachricht. Mhm. Also eine Art Surrogat, Nachrichtensurrogat. Und das kennen wir hier aus dem politischen Berlin ja auch. Ne? Es wird eine Pressekonferenz. Ist ja nichts anderes, als wir tun jetzt mal so, als sei das wichtig, was wir erzählen. Oder irgendwo wird ein Interview gegeben oder Franziska Giffey äußert sich zu Greta, was ja dann in den Rang einer Tagesschau-Supernachricht wächst. Und ich verstehe es total zu sagen, ey, News-Detox macht mein Leben leichter. Einmal die Woche, die Wochenendausgabe von der Süddeutschen oder eine Zeit oder ein Spiegel reicht völlig. Und ich bin total auf Ballhöhe.
Ich war ja auch mal irgendwie, als ich das letzte Mal 3 Wochen richtig offline war, das war, glaube ich, das einzige Mal.
Da warst du wie alt?
Also. Das war vor 2 Jahren. Habe ich echt so gut wie, da haben wir so kleine Safari-Tour gemacht, so mit Zelten und so im Okavango-Delta. Und da war kein Nachrichtenkonsum angesagt, weil einfach das WLAN immer überall zusammengebrochen war. Da habe ich erstmal hinterher gemerkt, ich habe nichts verpasst. Ich war von der Nachrichtenentwicklung vom ersten Tag und am Tag 21, echt, hat sich nie weiterentwickelt. Da dachte ich so, ach guck mal, so geht's doch auch. Interessant.
Aber gleichzeitig ist dein persönlicher Blutdruck in den 2-3 Wochen wahrscheinlich deutlich stabiler, gesünder, entspannter gewesen.
Ja, also da, als so ein paar Tiere da mal so ein bisschen nachts im Zelt umherschlichen, da ging der dann doch nochmal ganz hoch. Ja,
aber das war aber auch ein Leckerbissen, das muss man dazu sagen. Also wenn ich Löwe wäre, würde ich auch lieber den Fiene als den Pelern nehmen.
Ich ziehe mal schnell nicht. Ja. Gut, dass wir die dabei haben. Der Abschied des Jahres. Irgendwas aus den Medien, sei es eine Person, ein Medium, eine Zeitschrift, eine Fernsehsendung, ein Podcast oder so. Fällt euch da was ein, was was wir nochmal irgendwie denken können?
Was keine Erinnerungsmoment. Was wir vermissen so.
Ja, wo wir ein bisschen traurig sind.
Was oder wen?
Also ich meine, Wandel ist ja eigentlich was Schönes, solange es einem nicht selber betrifft. Aber Ich habe viel aus dem Aus der Juice mitgenommen, des Hip-Hop-Magazins.
Ja, gehe ich mit.
Weil da habe ich nämlich tatsächlich erstmal verstanden, das war ja auch, haben wir eine Sendung vor ein paar Wochen gemacht, wie stark sich Musikjournalismus verändert. Also dass es für einen Künstler wichtiger ist, mittlerweile in dieses Albumcover in Spotify von der Playlist reinzukommen mit seinem Song, als eine Rezension in einer Musikzeitschrift zu haben.
Und generell, was Juice angeht, die Macht des Hip-Hop-Rap-Deutsch-Rap Das ist ja nicht nur eine Spezialistenveranstaltung. Wenn ich mir angucke, wie viele Kids in dieser Musik unterwegs sind, inklusive meiner beiden Söhne, und wie alles das, was wir älteren Herrschaften für so komisches Gossengeschlampe halten, wie viel feine Untertöne und Anspielungen und Ironien und sowas, die wir überhaupt nicht kapieren, muss ich einfach mal so alterskritisch sagen, das habe ich echt nicht gewusst. Und ich habe die Juice immer heimlich gelesen. Früher haben wir den Playboy unserer Väter heimlich gelesen, heute lesen die Väter heimlich die Juice ihrer Söhne.
Na, die Interviews. Und
ja, die guten Interviews.
Ja. Und da waren zum Teil wirklich schlaue Sachen drin. Angenehme Sachen.
Aber wenn wir nochmal auf dieses Generationenthema schauen, also ich habe so das Gefühl, das ist, gewinnt auch in der öffentlichen Diskussion immer mehr wieder an Relevanz. Also das war so, die letzten Jahre hat man zwar gemerkt, okay, die einen leben in der Zeit so ein bisschen, hängen vielleicht der Vinylschallplatte nach, dann verstanden wir, als vor ein paar Jahren mal das Thema Snapchat aufkam, da habe ich mal schon mich anstrengen müssen, um das noch zu verstehen. Aber ich habe so das Gefühl, wir
haben... TikTok ist einfacher als Snapchat.
Ja, das kommt mir
darf
auch...
Darf ich die These mit einem Wort untermauern?
Ja, gerne.
Rezo. Als Rezo rauskam und ey, wir reden immer noch von einem 55-minütigen Beitrag mit 200 Fußnoten, wo mein erster Reflex auch war, so altväterlich, was will denn dieser Knabe mit dem blauen Haar? Also erstmal ein strammes Urteil, ne, bevor man überhaupt reingehört hat. Dann frage ich meinen 14-Jährigen so und sag mal, kennst du diesen Rezo? Und der sagt, ja klar, Rezo, logisch, klar, den kennt doch jeder. Und ich sagte, aha, den kennt jeder. Und dann stellte ich fest, dass es da, und da konntest du den Generationenspalt aber wirklich sehen. Ich glaube, Christina Dunz hat in der Rheinischen Post so ein ganz mutiges Stück geschrieben, so, was will dieser Knabe, der hat überhaupt keine Ahnung, überhaupt nicht das Recht, hier mitzureden. Das war ja ein bisschen auch so die Haltung von Kramp-Karrenbauern. Die hat ja einfach eine Pressekonferenz gegeben, so, hä, der darf doch gar nicht. Und dann dieses wütende Quietschen der FAZ-Leitartikler, ne, die sich da seit Jahrzehnten abmühen, unter ihrer Frakturschrift große Gedanken ins Volk zu blasen. Und dann siehst du Rezo, 17 Millionen Abrufe, Leser eines FAZ-Leitartikels auf Seite 1, 17.000. Ja, und du merkst einfach als alter weißer Mann, der das Gefühl hatte, ich diktiere den Medienstimmungsstammtisch-Lufthoheitsduktus, dass der auf einmal merkt, ach du Scheiße, ich habe gar nichts mehr zu bestellen hier. Und der Versuch, Rezo nachzuweisen, dass das journalistisch nicht in Ordnung, nicht sauber war, der ist ja nicht gelungen. Das war im Vergleich zu vielem, was wir jeden Tag an klassischem Journalismus produzieren, war das erstklassige Ware. Super recherchiert, super nachgewiesen, richtig viel Arbeit drin, kann man überhaupt nichts zu sagen. Die Tatsache, dass ich den nicht kannte, dass Frau Kramp-Karrenbauer den nicht kannte und dass wahrscheinlich ganz viele etablierte Journalisten Rezo nicht kannten, zeigt... / Juice und Deutschrap ist so ein ähnliches Ding. Zeigt einfach, wie unfassbar weit wir von der, ja wahrscheinlich, Digitalisierung ist schon auch ein Kennzeichen der jungen Menschen, wie weit wir davon weg sind.
Ich glaube, wir sind auch weit weg. Also ich weiß nicht, ob ich mich da jetzt mit einschließe, aber die weit weg sind, sind auch weit weg von doch dem hohen Maß an Ernsthaftigkeit, mit der die, ich sag mal, junge und nachwachsende Generation viele Sachen betreibt. Egal, ob es Musik ist oder Fridays for Future auf der Straße. Also absolut. Ich weiß nicht, die erste Jahreshälfte haben wir doch nur, glaube ich, darüber gesprochen, ist es denn okay, nicht zur Schule zu gehen? Also bis, so.
Ja. Wie unsere eigenen Eltern.
Ja,
letztendlich.
Schrecklich, ja. Wenn man sich so selber dabei betrachtet.
Und ich meine, Greta Asperger hin oder her hat ein so hohes Maß an Ernsthaftigkeit, was man sich bei den Boris Johnsons dieser Welt wirklich wünschen würde. Okay, diese How Dare You-Nummer von den Vereinten Nationen war für mich so ein bisschen der Kipppunkt, wo der Gretaismus sich dann selber überspielt hat. Das war mir zu theatralisch. Aber egal, völlig wurscht, die darf das. Und das überrascht uns, glaube ich, tatsächlich die Ernsthaftigkeit. Ich finde das einen sehr guten Punkt, weil wer ist denn eigentlich noch die ironische Generation gewesen, die alles immer verjuckst haben? Waren wir das? Wart ihr das? Okay, fragende Blicke.
Ironie?
Ja, nee. So. Also zum Beispiel Stuckrad Barra, ne? der so in jedem Satz 5 Pfund Ironie hat, wofür wir ihn ja auch, viele jedenfalls, auch lieben und schätzen. da sind wir interessanterweise dann auch bei Jan Böhmermann, der sich an Themen rantraut, wo man denkt, hä, Hohenzollern, was ist denn das jetzt hier auf einmal für richtig schwere, historische, beladene Ware? Und man denkt sich, wow, Böhmermann hat mehr in Bewegung gesetzt bei diesem ganzen Thema als Zeitspiegel und Öffentlich-Rechtliche zusammen.
Das ist eigentlich witzig, ne? Also das ist ja das, was du jetzt hier gerade beschreibst, ähnlich wie bei Rezo. Das ist eigentlich eine Aufgabe, die von klassischem Journalismus erledigt werden sollte, wo man das erwarten würde, dass die auf einmal von ganz anderen Playern übernommen wird. Und die Digitalisierung hilft dabei.
Und es scheint ja auch einen Bedarf zu geben. Es ist ja nicht so, dass diese jungen Menschen das einfach machen, weil sie es so wichtig finden.
Das heißt, wenn wir mal in den Medien oder die Medien über sich jammern, oh nein, irgendwie Journalismus ist nicht mehr gefragt, das stimmt wahrscheinlich nicht, vielleicht nur die Art, wie wir es machen.
So, und dann sind wir wieder bei diesem ganzen Oberflächenbeschreiben. So, ne, die permanente Stilkritik, so Trump ist doof, Johnson ist unseriös oder sowas. Es gab, wo war das, im Handelsblatt, glaube ich, interessantes Interview mit einem amerikanischen Medien-Startup. Und zwar machten die nichts anderes als faktenbasierten Journalismus. Also, jetzt gar nicht, wie finde ich Brexit, doof oder nicht oder irgend sowas, sondern Politico, was. Nee, nicht Politico, was ganz Neues. Auch so eine Pay-Geschichte. Okay. Wo man sich denkt, sag mal, so faktenbasierter Journalismus, das ist ja abgefahren. Ja. Haben wir früher, glaube ich, mal gelernt, dass das so die Grundlage von allem ist. Aber solange du ästhetisch Stimmungsjournalismus. So, und vielleicht will man jetzt gar nicht mehr genau wissen, ist jetzt Jens Spahn ein Idiot oder nicht, sondern man will wissen, was bedeutet diese Reform irgendeines Krankenkassengesetzes für den so, für denjenigen, was wissen wir und. Also so ganz wirklich einfache Faktengeschichten. Soweit ist es schon. Und die jungen Leute, und da kann man, glaube ich, mal so eine generelle Lanze brechen, haben natürlich ein extrem hohes Maß an Inszenierungskompetenz. Also alles das, was mich so mit Wim Tölke und Hans Rosenthal aufgewachsen, ich fand das immer noch, dass das irgendwie echt ist, was da im Fernsehen passiert. Die jungen Leute heute, spätestens seit DSDS oder so, wissen, es ist doch sowieso alles Kasperle-Theater, was da im Fernsehen aufgeführt wird. Und das, was Rezo und auch Greta haben, sind ein hohes Maß an Echtheit. Denen nimmt man das ab. Und einem Tagesthemenkommentator nimmst du dem was ab? Weiß nicht. Ihr dürft das nicht sagen, ihr arbeitet für die.
Schwer. Nein.
Okay.
Andersdenken ist doch auch nicht ganz tabu.
Ihr seid so Freaks.
Aber wir haben jetzt vielleicht noch ganz zum Schluss, wir haben hier unsere ganzen kleinen Zettelchen, wir haben die, glaube ich, schon ganz gut durchgearbeitet, wobei eigentlich nur so zu einem Drittel irgendwie.
Weil ja, aber wir haben viele Themen, von denen wir vermuten, dass sie da drin stecken, trotzdem besprochen.
Das glaube ich auch. Du hast aber auch zwei Zettel noch mitgebracht.
Ich habe zwei Zettel mitgebracht und zwar der
such
eine...
Such dir einen aus, über den du jetzt sprechen noch möchtest.
Ich suche ein Interview im Bonner Generalanzeiger. Partner von RP Online.
Aber nicht hinter der Paywall.
Nicht hinter der Paywall.
Kleiner Medienhack hier am Rande.
Halte ich mich raus.
Ein Interview mit Dieter Nuhr unter dem Titel Andersdenkende werden nicht mehr respektiert. Was ausgerechnet Dieter Nuhr sagt, was ich spannend finde. Aber das war ja so ein Medienthema, was so monatelang rumwaberte und immer noch weiter wabert. Menschen in Deutschland haben Angst, ihre Meinung zu sagen. Ich glaube, Reporter ohne Grenzen hat festgestellt, dass es 14 Nationen weltweit gibt, in denen es noch eine vollumfängliche Meinungsfreiheit gibt. Das sind die skandinavischen Länder, das sind da unter anderem eben auch Deutschland. Das heißt, so rein rechtlich ist die Sache klar. Hier kann jeder immer alles erzählen und sei es noch so ein Bullshit. Warum haben die Menschen trotzdem das Gefühl, dass sie das nicht dürfen? Das ist ja eine komische, widersprüchliche Situation. Und in unseren Kreisen sagt man ja dann in der Cocktailbar, ja, du darfst zwar deine Meinung sagen, du musst aber auch aushalten, dass die nicht von allen akzeptiert wird. Also dass es dann Widerstand gibt. Das wiederum scheinen viele Menschen als Einschränkung ihrer Meinungsfreiheit zu begreifen. Wenn ich zum Beispiel sage, Alexander Gauland ist ein toller Hecht, Entschuldigung, das war eine hypothetische Aussage, ja, und dann bekomme ich auf meinem Facebook-Profil hunderte von vielleicht organisierten Shitwürfen. Andersrum, wenn ich sage, Alexander Gauland ist ein Idiot, dann aus der anderen Richtung. Das heißt, dieses sofortige Hinrichten von da hat jemand eine Meinung, wird wahrgenommen als, ich traue mir lieber nichts zu sagen, weil dann könnte das Konsequenzen haben.
Wie kann man das lösen? Kann man das lösen?
Ich glaube, dass wir auf unserem Weg der Hyperhysterisierung an einem Punkt sind, wo wir einfach auch mal umkehren können und eine gewisse Gelassenheit an den Tag legen. An Donald Trump kann man wahnsinnig viel lernen, auch für unsere Branche. Als Donald Trump als Kandidat aufgestellt wurde, sagten alle, der schafft es nie. Als er zur Wahl stand, haben alle gesagt, er schafft es nie. Dann, als er kaum war, er gewählt, war klar, dass ihn die Geheimdienste umbringen oder die eigene Partei. Dann war völlig klar, dass er der unbeliebteste Präsident ist und nie wieder gewählt wird. Dann war klar, dass ihn das Impeachment umbringt und. Fakt ist, der ist immer noch im Dienst. Ja, wir wollen aber vielleicht auch, weil wir unser eigenes Drama so brauchen, nach und immer wieder nachweisen, der ist am Ende.
Mir fällt da gerade auch zu diesem Thema ein, also so von wegen Andersdenken. Da gab es ja auch jetzt kürzlich ein Startup, was sich genau damit befasst hat. Da gab es eine Crowdfunding-Phase, nämlich The Bothered. Die haben ja auch sich so hingesetzt und wollen zu einem Thema möglichst so unterschiedliche Brandweite machen. Und sie waren ja auch richtig erfolgreich. Also ich glaube, das haben wir noch gar nicht berichtet hier. Sie hatten dann kurz nachdem die Zeit durch war, 135% erreicht und somit 169.000 Euro. Mhm. Also die können jetzt liefern. Wahrscheinlich müssen sie auch liefern. Es gab nämlich dann auch so einen Entrüstungssturm gegen The Bothered, weil nämlich dann herausgefunden wurde, dass die so halt auch in ihren Quellensets PI News oder Journalistenwatch haben, die man auch in die verschwörungsideologische Quellenecke packen kann. Also auch Sputnik News, Nachdenkseiten, RT Deutsch und Rubicon. Und ich fand es sehr interessant, diese Debatte drum sich anzuschauen. Mhm. Dass halt auch für viele, dass die gesagt haben, dass die wirklich direkt The Bothered abgeschrieben haben. Also die haben denen nicht mal groß eine Gelegenheit gegeben, darauf zu reagieren.
Und das meine ich mit Hysterie.
Die erste Reaktion von The Bothered mag vielleicht auch nicht die glücklichste gewesen sein, die dann kam. Aber interessanterweise fand ich das ebenfalls auch, also stecken so zwei Sachen hinter für mich. Nämlich einmal die Frage ist, okay, mit sich alle Seiten anzuschauen, wie weit geht man da wirklich? Ne? Ist ja auch so eine berechtigte Frage, darüber zu diskutieren. Und die andere Sache ist halt das schnelle Abschreiben, ist etwas irgendwie anders. Das ist dann für mich ein gestorbenes Projekt. Diesen Mechanismus hat man da auch mal wieder gesehen.
Entscheidende Frage, weil es ging ja um Dieter Nuhr. Findet ihr, dass Dieter Nuhr in der rechten Ecke zu Hause ist, weil er Scherze über Greta macht? Und
nein, finde ich nicht.
Ein alter weißer Mann ist.
Ich glaube tatsächlich, dass das auch eher hier wieder so ein Generationskonflikt ist, oder?
Dass jüngere Menschen den Humor von Dieter Nuhr nicht verstehen?
Vielleicht.
Kann ich nachvollziehen. Also ich bin auch kein Dieter Nuhr-Fan. Ich finde nur die Frage spannend. Und da sind wir dann bei dem Comedian vom MDR, wie hieß er noch? Der frühere, war er nicht Tatortkommissar?
Nee, Polizeiruf.
Polizeiruf, ich will immer Martin Semmelrogge sagen, ja, ist er aber gar nicht. Guck mal, so schnell vergisst man. Der ist ja dann in so merkwürdigen T-Shirts aufgetreten, ne? So Kraft durch Freunde oder so. Geht so. Ne? Kann man das machen oder nicht? Ist es schlau von ARD oder ZDF, sich von solchen Leuten zu trennen? Treibt man da nicht der Gegenseite erst recht wieder einen Märtyrer zu? Muss eine öffentlich-rechtliche Anstalt sowas nicht auch? Also wenn man sich einen Georg Restle leistet, kann man sich auch auf der anderen Seite jemanden leisten. Und dieses Aushalten von kritischen Positionen. Steimle, jetzt haben wir es. Das ist, glaube ich, auch als Vorbild für die Gesellschaft gar nicht so schlecht, Leute nicht immer nur rauszuschmeißen, sondern zu sagen, okay, Fine, du hast problematische Ansichten auf diese Welt, aber du bist immer noch im weitesten Sinne
tragfähig.
Gut, jetzt hauen wir die Klamotten hier aber raus.
Oh Mann.
Steimle, Fine.
Zeit, uns jetzt hier zu verabschieden. Aber was mir auch aufgefallen ist, ich habe mir auch nochmal so die Übersichten der letzten Jahresrückblicke angeschaut. Und ich glaube, wir hatten schon mal ein Jahre, wo wir deprimierter und gestresster waren. Also so blicke ich eigentlich auch persönlich aufs letzte Jahr zurück. Also wenn man sich das mal anschaut. Also ich glaube, es gab auch schon bei all den schlimmen Sachen auch herausforderndere Jahre, oder?
Das auf jeden Fall, vor allem, was ich, nein, um Gottes Willen, ist nicht alles schlecht, und was ich total spannend finde, und das zeigt auch so eine neue Dynamik, dass man mit neuen Ideen und Geschäftsmodellen was werden kann, was, glaube ich, vor 10, 20, 30 Jahren nicht so einfach war.
Pop-Up-Journalismus habe ich dieses Jahr gelernt.
Ja, Pop-Up-Journalismus, ja. Warum nicht? Warum nicht mal
Newsletter.
Einfach nur ein Magazin machen und gucken, ob es mit Lafer oder Hirschhausen oder Boa oder Joko und Klaas funktioniert. Ich finde es super.
Das Herr Päder-Magazin, das wünsche ich mir für 2020.
Oh ja, aber nur die Nullnummer bitte, ne?
Ja, genau.
Ich verstehe schon.
Wie heißt die Unterschrift so? Style und Lässigkeit. Sowas?
Ja. Und dann mache ich nur Werbung für
Öko-Taschen,
die ich habe, weil ich die irgendwo mal gesehen habe auf so einem Hipster-Foto.
Ist das eigentlich eine Holzbrille,
ja,
Herr Päler?
Das ist eine Holzbrille.
Mhm. Das ist aber
die ist
auch
sehr nachhaltig.
Ich wollte gerade sagen, in Bad Kreuznach trägt man das in der Fußgängerzone.
Ja, oder? Da habe ich die auch gekauft. Ja.
Schön war's.
Ja, ja, auf jeden Fall. Dank. Bis gerade.
Ein Fest. Ich habe immer Angst, dass ich das letzte Mal dabei bin, weil ich auch gegen irgendeinen Rezo oder eine Greta ausgetauscht werde. Aber das ist so mein ganz persönliches Trauma. Und ihr werdet es mir bitte nicht nehmen. Ich möchte leiden.
Sehr gerne.
Das heißt, wir hören uns dann im nächsten Jahr wieder. Vielleicht.
Auch mit Tage vielleicht.
Und bis dahin wünschen wir euch eine mediale Zeit.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien.
Jeden Donnerstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.